eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich bin Melanie Bartus und heute freue ich mich, Herrn Robert Hafner bei mir begrüßen zu dürfen bei einer neuen Episode. Herzlich willkommen.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Hafner, oder wir sind per Du eigentlich.
Wir sind per Du,
ja. Gut, jetzt habe ich es formell vorgestellt, jetzt kann ich per Du weitermachen. Robert, du bist ÖAW-Doc-Stipendiat, also von der Österreichischen Akademie der Wissenschaft hier am Institut für Geografie der Uni Innsbruck und zwar in der Arbeitsgruppe Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsforschung. Und bei einem Blick auf deine Forschungsinteressen ist mir aufgefallen, da sind einige interessante Punkte dabei. Sowas wie Entwicklungsforschung, Konfliktforschung, Mensch-Umwelt-Beziehung und in deiner Arbeit auch wichtig, das Thema Umweltgerechtigkeit, was ich als Begriff per se schon interessant finde, und Soja, also ein Thema, was auch sehr präsent ist, auch wenn man sich aus nicht-wissenschaftlicher Perspektive damit beschäftigt. Jetzt habe ich schon einige Punkte genannt, aber ich glaube, ich lasse an der Stelle mal dich zu Wort kommen. Was sind deine Interessen, wofür interessierst du dich?
Ja, prinzipiell habe ich ja den großen Vorteil oder Nachteil, dass ich eben ein sehr breit aufgestelltes Interessensspektrum einmal so habe. Also es reicht wirklich von, sagen wir mal, geisteswissenschaftlichen Themen über sozial bis hin zu naturwissenschaftlichen Themenbereichen. Und da spiegelt sich eigentlich jetzt mein gegenwärtiges Projekt, also das Soja-Projekt, das Umweltgerechtigkeitsprojekt, fantastisch wider. Mhm. Also man hat zum einen irgendwie normative Elemente von Gerechtigkeit, von Fairness, was bedeutet Fairness für wen. Auf der anderen Seite hat man dann irgendwie so die Zugänge, wie nehmen Leute jetzt wirklich Soja-Fairness in Verbindung wahr. Wir haben dann noch dazu irgendwie die physische Komponente, denn wenn man von Soja zum Beispiel spricht, spricht man ja von Sojaanbau, von Sojamonokulturen, von Gensaatgut, was ja gerade in Österreich auch immer sehr stark diskutiert wurde und auch wird. Und dann haben wir natürlich noch die internationale Komponente, denn gerade bei der Sojaproduktion oder beim Soja-Agrobusiness spielen eben Länder wie die USA, Brasilien, Argentinien eine fundamentale Rolle, gerade auch für Österreich und Europa, weil eben sehr viel importiert wird. Also es gibt eine sehr starke Nord-Süd-Beziehung, es gibt unterschiedliche Machtverhältnisse und all dieses Sammelsurium spiegelt sich eigentlich dann wieder in meinen Interessen und dann wieder in der Arbeit.
Mhm. Von deinem Werdegang her, lässt sich da vielleicht ein bisschen umreißen, wie du zu diesen Themenbereichen gekommen bist? Hat sich das schon, oft ist es so, dass sich das in den Biografien der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schon ankündigt an einem gewissen Punkt. Hat es das bei dir gegeben in der Form?
Da würde ich einmal sagen, in gewisser Weise hat sich Argentinien angekündigt. Also mein Schwerpunkt liegt ja in Argentinien, vor allem im Nordwesten. Und ich habe damals Zivilersatzdienst gemacht in Buenos Aires, mit Holocaust-Überlebenden damals noch zusammengearbeitet. Mhm. Und da war es eigentlich schon klar für mich, ich möchte in diesem Bereich etwas weitermachen. Danach war vielleicht nicht wirklich ein Umweg, aber ich hatte in Malmö European Studies einen Bachelor gemacht, aber immer mit Bezug auf Argentinien und vor allem Buenos Aires. Und eben im Laufe der Zeit bin ich immer weiter getaucht in die Gesellschaft von Buenos Aires, hatte dann immer wieder Kontakte auch zu Sojafarmern beispielsweise. Und ja, der nächste Schritt von Malmö war eigentlich dann gleich nach Innsbruck, den Master Globaler Wandel, regionale Nachhaltigkeit, wo eben dann irgendwie die Thematik des Agrobusiness immer wieder auftauchte. Mhm. Und ja, irgendwie über verschiedene Umwege bin ich dann doch im Nordwesten von Argentinien gelandet, auch eben, weil wir super Kooperationspartner haben im Nordwesten. Und dann habe ich einfach beschlossen, ja, das mache ich. Und dann ist eigentlich das Thema Umweltgerechtigkeit so aufgetaucht, wo ich mir gedacht habe, eigentlich eine wunderbare Kombination zu dem, was ich vorher gemacht habe und eine schöne Weiterführung eben um mit den unter Anführungszeichen einfachen normalen Leuten vor Ort zu arbeiten, ohne irgendwie so, wie soll ich sagen, als großartiger Weltverbesserer aufzutreten.
Mhm. Wenn du sagst, du bist eingetaucht, das heißt, du hast viel Zeit dort vor Ort verbracht?
Genau, also für das Soja-Projekt war ich jetzt insgesamt 14 Monate vor Ort. Mhm. Was unbedingt wichtig war für mich, gerade für meine Art, wie ich Feldarbeit, wie ich Forschung anlege, also ich brauche immer Zeit. Es hat sehr viel mit Ethnographie zu tun, was ich mache, mit visueller Ethnographie, mit sensorischer Ethnographie. Ich habe dann sehr viel mit Jugendlichen gearbeitet, gemeinsam. Also es ist nicht darum gegangen, eine Region zu beforschen oder gewisse Bevölkerungsgruppen zu beforschen, sondern mit ihnen gemeinsam zu forschen. Also Partizipation hat immer eine fundamentale Rolle gespielt. Beispielsweise gab es wunderbare Projekte mit Jugendlichen, wo sie eben in Vorbereitungsworkshop gemeinsam mit einer Kollegin von mir, Julieta Grapovicas, eine Argentinierin, wurden die Jugendlichen ausgebildet zu Jungforschern. Das heißt, es wurde einmal erklärt, worum geht es eigentlich in der Forschung, welche Methoden kann man jetzt anwenden, wie führt man jetzt Interviews, und auf der Basis dieser Prozesse wurde dann beispielsweise ein gemeinsamer Fragebogen entwickelt, wo es eben genau darum ging, ja, welche Veränderungen gibt es denn vor Ort in der Region, wo ich jetzt gearbeitet habe. Das ist eine Soja-Pionierfront, das heißt, die Soja-Monokulturen breiten sich immer weiter aus und verändert natürlich oder verändern die sozialen Gegebenheiten, das soziale, das physische Gefüge. Wir hatten jetzt früher zum Beispiel Personen gehabt, Boesteros, also Leute, die jetzt im Wald gearbeitet haben, mit ein paar Kühen, mit ein paar Ziegen, vielleicht eine kleine Landwirtschaft. So hat man jetzt eigentlich große Sojafelder und die Leute wurden umgesiedelt oder teilweise freiwillig, teilweise nicht freiwillig. Und das verändert natürlich auch die gesamte Geschichte vor Ort. Mhm. Und genau diese Veränderungen, wie diese wahrgenommen werden, sind ja nicht nur positive Veränderungen. Das wollten wir gemeinsam mit den Jugendlichen herausfinden. Und wie diese Jugendlichen dann eben mit uns, also wie gesagt, das Gemeinsame ist immer wahnsinnig wichtig für uns gewesen, mit uns den Fragebogen entwickelt haben, dann sind sie rausgegangen und sie haben Interviews geführt. Mhm. Mit ihren Eltern, mit ihren Großeltern, Geschwistern. Es wurden wunderbare Geschichten gesammelt, auch kontroversielle Themen irgendwie aufgearbeitet. Und es fand eine interessante Bewusstseinsbildung unter den Jugendlichen statt.
Ja.
Und natürlich braucht es Zeit, aber es war es absolut wert, denn so konnten wir auch in die lokalen Denkweisen eintauchen, die man jetzt mit, sage ich mal, ja, sehr polemisch, mit Helikopterforschung, so eine Woche vor Ort und dann habe ich mein Wissen gesammelt, meinen Blickwinkel irgendwie oder meine Sichtweise irgendwie bestätigt, die ich vorher schon hatte. Und dann fahre ich wieder zurück und publiziere dann. Das wäre sicher outputtechnisch um einiges vorteilhafter.
Yeah.
Aber so war es einfach spannender.
Mhm. Dann gehen wir so ein bisschen an die Basis dieses Projekts. Wie kann man sich den Ort, den Bereich oder das Gebiet, wo du da warst, vorstellen? Wenn du sagst, da habt ihr dann direkt mit Jugendlichen zusammengearbeitet, wo genau warst du da und wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also wie ich vorher schon gesagt habe, es ist Argentinien und in Argentinien war ich dann im Nordwesten, also vielleicht sagt dem einen oder der anderen, die Provinz Salta etwas, ist eigentlich eine sehr touristische Region. Es wird Wein angebaut beispielsweise, also wirklich eine schöne Gegend.
Ja.
Aber man will es sich ja nicht unbedingt einfach machen. Deswegen habe ich die andere Seite von Salta besucht, also den östlichen Teil von Salta. Ist eine Tiefebene, ist die Chaco-Tiefebene, wo eben sehr viel Wald war, also ist alles ziemlich flach in der Gegend und man spricht zwar immer von urbanen Räumen, aber die urbanen Räume beschränken sich dann meistens auf Ortschaften, die ungefähr, sagen wir mal, 10.000, 12.000 Einwohner haben, aber das ist schon sehr ein großes Dorf dann. Und ja, also wir sind sehr im ländlichen Raum unterwegs, ist ganz klar, wenn man sich mit Soja beschäftigt, also Soja-Monokulturen brauchen einfach Platz. Und deswegen, wenn man jetzt gerade zu Zeiten hinfährt, wo Sojapflanzen wachsen, ist es ja nicht unbedingt hässlich vor Ort. Also ist ja, man hat schöne grüne Flächen, man sieht relativ weit und ja, dazwischen hat man eben dann immer wieder kleine Dörfer, die eben mittlerweile, muss ich sagen, leider vollkommen von Sojafeldern umgeben sind. Mit all den Nachteilen, würde ich einmal sagen. Denn wenn man jetzt bedenkt, Sojaanbau in Argentinien ist ja nicht unbedingt Sojaanbau wie in Österreich. In Österreich gibt es ja auch eine wachsende Community, sage ich einmal, die wirklich, oder wachsende Farmer, die auf Soja setzen, weil Soja einfach eine Proteinbombe ist. Es gibt sehr viele positive Eigenschaften, die Pflanze verkörpert. Aber in Argentinien hat man eben die Situation, dass knapp 98%, vielleicht jetzt sogar schon mehr, genmanipuliertes Saatgut ist. Was bedeutet das jetzt, genmanipuliertes Saatgut? Es muss natürlich dann beispielsweise Glyphosat, man sprüht einfach in gewisser Weise Gift aufs Land, um eben gegen Schädlinge sowohl pflanzlicher als auch tierischer Natur anzukommen. Das ist natürlich das große Problem, wenn man jetzt ein Dorf hat und auf der anderen Straßenseite sozusagen Soja angepflanzt wird, wird dann normalerweise gesprüht. Es gibt mittlerweile leichte Veränderungen, aber man kann ja dann auch nicht wirklich sagen, okay, das Glyphosat, also das Pflanzengift, wirkt jetzt nur in dem Bereich, wo Soja ist. Braucht nur ein bisschen Wind gehen und wird es ins Dorf getragen. Und was passiert dann? Diejenigen Leute, die zum Beispiel noch kleine Hausgärten haben, die haben sich dann schon immer Gedanken gemacht, ja, warum stirbt jetzt eigentlich mein Kürbis ab? Also es sind wirklich dann sehr direkte Effekte, die Sojaproduktion vor Ort auch hat, auf die Lebensweise. Man darf ja auch nicht vergessen, in der Gegend wohnen nicht unbedingt die reichsten Leute der Welt. Also es sind Gegenden, wo eben sehr viele Leute auch von Sozialplänen abhängig sind. Also es gibt da relativ wenig Arbeit. Was im Diskurs, im Soja-Diskurs eigentlich immer wieder anders dargestellt wird. Also wenn man jetzt speziell auf Argentinien schaut, aber es gibt eigentlich so einen weltweiten Diskurs über Soja. Also Soja schafft Arbeit, Soja schafft Wohlstand, Soja schafft die Armut ab.
Ja.
Und dieser Diskurs ist sehr stark lokal verankert, weil eben hängt auch teilweise mit dem Pionierfrontgedanken zusammen, es geht jetzt endlich etwas weiter. Das Land wird bereinigt, das ist so ein klarer Ausspruch jetzt nicht nur von Sojafarmen, sondern auch von den Personen, von den Bevölkerungsgruppen vor Ort, wenn jetzt abgeholzt wird, das Land wird bereinigt. Das heißt, wenn etwas bereinigt ist, ist es ja gut. Wenn etwas sauber ist, ist es ja gut. Also die positive Konnotation ist auf jeden Fall schon da. Und ja, das ist natürlich dann besonders relevant, wenn man sich jetzt dann irgendwie das Gesamte unter dem Aspekt der Umweltgerechtigkeit anschaut. Und zwar, wenn ich jetzt angenommenerweise, ich sitze jetzt in Innsbruck und das war ja durchaus der Fall, ich habe mich vorbereitet auf meinen ersten Feldaufenthalt, habe sehr viel zur Umweltgerechtigkeit gelesen, was sind jetzt Indikatoren für Umweltungerechtigkeit, sage ich mal, wie sind Forscher bisher damit umgegangen, um eben Ungerechtigkeiten festzulegen. Also da geht es sehr stark um Verteilungsungleichheiten, um ungleiche Machtverhältnisse und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich, wenn man jetzt von außen auf die Region drauf schaut, muss es gerade nur so von Konflikten wimmeln. Denn die solche Ungerechtigkeiten, dass Leute vertrieben werden, dass Pestizide gesprüht werden, dass Sojasilos mitten im Dorf stehen. Bei uns würde man jetzt sagen, in einem Dorf das höchste Gebäude ist eine Kirche, ist der Kirchturm. Dort vor Ort das höchste Gebäude ist ein Sojasilo und das übertrifft bei Weitem den Kirchturm vor Ort. Mit den ganzen Implikationen, also zur Erntezeit ist eigentlich dann, oder sind die meisten Dörfer eingehüllt in den Feinstaub, der eben beim Trocknen von Soja zustande kommt. Also es gibt genügend Probleme vor Ort, die das Potenzial haben, Konflikte auszulösen.
Ja.
Und das habe ich auch, diese Perspektive habe ich versucht festzulegen und irgendwie genau zu dokumentieren. Und da habe ich eben sehr viele Fotos gemacht, also mit Scripting. Mhm. Also ich hatte mir einen Katalog irgendwie zurechtgelegt und auf der Basis von diesen Kriterien bin ich durch die Dörfer gegangen und habe fotografiert, wo sind jetzt Konfliktpotenziale. Das kann jetzt von einem Silo sein, das kann jetzt sein, dass eine Pestizidsprühmaschine mitten neben einer Schule steht, wo man nicht weiß, sind das noch Agrochemikalien drauf oder nicht und die Kinder spielen darauf. Mhm. Und das war so irgendwie der erste Teil, den man eigentlich noch ein bisschen unter Helikopterforschung so einordnen kann. Denn wenn man jetzt genauer in der Region schaut, gibt es eigentlich keine oder nur sehr wenige offene Konflikte. Noch weniger Konflikte in Bezug auf Sojaproduktion, auf die Veränderungen vor Ort. Und da habe ich mir gedacht, okay, verstehe ich jetzt nicht. Mhm. Also da kommen jetzt eigentlich mit den Methoden, die jetzt die Umweltgerechtigkeitsaktivisten, ist eigentlich ein aktivistisches Konzept, das erst nach 10 Jahren ungefähr in die Wissenschaft irgendwie eingeführt wurde. Mit den Tools kommt man jetzt eigentlich nicht wirklich weiter. Dann ist man jetzt eigentlich vor Ort und es besteht nur ein großes Fragezeichen.
Ja. Also das heißt, um das noch einmal so ein bisschen zusammenzufassen, in der Region wird in sehr großem Maßstab Soja angebaut,
genau, in
Monokulturen. Mhm. Und von dem ist so dieser ganze Bereich stark geprägt. Und eigentlich entstehen daraus relativ viele Nachteile. Also würde man zumindest, so wie du es jetzt geschildert hast, vermuten für die dortige, eher, sagen wir mal, ärmere Bevölkerung.
Genau. Ja. Also wenn man jetzt von draußen drauf blickt,
sind
die Nachteile absolut offensichtlich.
Mhm. Das wird von dort wahrscheinlich hauptsächlich exportiert.
Und das Soja wird prinzipiell aus Argentinien exportiert.
Ja.
Die Europäische Union ist einer der größten Abnehmer von argentinischem Soja.
Mhm.
Und dann auch den Konnex zwischen Argentinien und Europa und Österreich.
Mhm.
Denn es kann sein, dass dann das argentinische Soja, das eben aus dem Nordwesten kommt, aus der Umgebung von Las Lajitas, also dem Dorf, wo ich mich hauptsächlich aufgehalten habe, genau dieses Soja kann jetzt sein, dass es zur Tierfütterung im Machfeld verwendet wird. Also das war auch irgendwie ein weiterer Punkt für mich, jetzt vor Ort irgendwie das gesamte System anzuschauen. Denn daraus entsteht ja eigentlich eine große Verantwortung, die wir tragen, wir als Konsumenten tragen. Denn eigentlich durch den Konsum von beispielsweise jetzt Fleisch, von den Tieren, die jetzt Soja aus Argentinien gefressen haben, legitimieren wir quasi die Entwicklungen, die vor Ort vonstatten gehen.
Mhm.
Natürlich muss man auch immer wieder sagen, ganz wichtig in diesem Bereich ist, dass man nie wirklich von Schwarz und Weiß reden kann. Also es gibt immer nur Graubereiche. Also das möchte ich schon noch ganz explizit festhalten. Es gibt nicht nur die bösen Sojabauern zum Beispiel und es gibt nicht nur die guten Kleinbauern und es gibt auch Leute vor Ort, die definitiv von den Veränderungen profitiert haben und profitieren, aber es gibt eben auch sehr viele Leute, die nicht davon profitiert haben. Und das Wichtige an meiner Arbeit ist eigentlich zu verstehen, wie die Leute vor Ort denken, also den persönlichen Hintergrund irgendwie mit einzubeziehen, den Kontext, den sozialen Kontext, den wirtschaftlichen Kontext und einfach den ökologischen Kontext mit einzubeziehen, um eben versuchen zu verstehen, wie man jetzt eigentlich zu dem Punkt kommt, dass es keine Konflikte gibt. Mhm. Also das war eigentlich dann der Hauptpunkt meiner Arbeit. Warum gibt es keine Konflikte?
Mhm. Also das war das Groß, bist mit diesem, wie du vorher erwähnt hast, großen Fragezeichen dort gestanden. Und was hast du dann gemacht?
Ja.
Die Jugendlichen sind dann ins Spiel gekommen.
Dann sind die Jugendlichen ins Spiel gekommen.
Ja.
Und die Jugendlichen waren eben große Türöffner. Mhm. Das muss ich wirklich sagen. Denn wenn ich jetzt als weißer Europäer hinkomme, vor Ort ist es einmal, es ist nicht schwierig, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, überhaupt nicht. Also die Leute waren durchgehend mehr als freundlich und hilfsbereit. Aber es ist doch etwas anderes, wenn ich jetzt jemanden interviewe, dann gibt es immer ein gewisses Machtgefüge. Bewusst oder unbewusst, aber es gibt immer gewisse Distanzen. Wenn jetzt aber der Sohn, die Tochter zur Mutter oder zum Vater kommt und über gewisse Veränderungen redet, dann redet es sich leichter. Mhm. Und diese Informationen, die sind eben besonders spannend dann, wenn man sagt, okay, ne, die Veränderungen, es gab diese Veränderungen, okay, wir haben früher im Wald eben unsere Hütte gehabt, haben uns selbst versorgt. Und dann sind wir eben hierher gekommen, in die Stadt. Und es war eine große Veränderung. Und eigentlich ist es ja nicht wirklich leicht gewesen. Wir mussten all unsere Tiere aufgeben. Aber, das war oft dann so irgendwie die Quintessenz, aber wir haben uns eigentlich angepasst. Mhm. Und bei dieser Anpassung schwang dann immer wieder so ein bisschen Nostalgie mit, ein bisschen Wehmut. Aber trotzdem irgendwie so konnte man spüren, dass, ja, aber eigentlich ist es ja gut für uns, denn es ist ja Fortschritt. Denn Soja schafft jetzt eigentlich genau das, was wir vorher nicht gehabt hatten. Wir sind endlich in der Welt angekommen. Wir sind nicht mehr irgendwie so ein Außenseiter, eine exkludierte Region, denn Soja hat es jetzt geschafft, uns irgendwie in das Weltgeschehen mit einzubeziehen. Auch wenn man jetzt überhaupt keinen Benefit, keinen Profit daraus schlagen kann, auch wenn man jetzt negative Effekte tagtäglich miterlebt, aber irgendwie so das Gefühl, okay, ja, irgendetwas passiert und vielleicht können wir einmal irgendwann davon profitieren. Kurzfristig oder mittelfristig ist natürlich schwierig, denn wie ich vorher schon gesagt habe, Soja schafft Arbeitsplätze. Der große Diskurs, wenn man sich jetzt vor Ort anschaut, wer alle im Soja-Geschäft arbeitet, sind es nicht sehr viele Leute. Man muss sich das so vorstellen, für 1000 Hektar Sojafläche sind ungefähr 3 Leute angestellt. Mhm. Und diese 3 Leute sind natürlich nicht irgendwelche angelernten Personen, sondern sind meistens Agrotechniker, die von außen in die Region kommen. Das heißt, welche Arbeit gibt es eigentlich für die lokale Bevölkerung, die sich eben jetzt angepasst hat? Da hat es eben oder gibt es immer noch Arbeit im Bereich der Abholzung. Das heißt, wenn neue Flächen bereinigt werden, braucht man immer noch Leute, die eben dann solche Arbeiten erledigen, wo eben die großen Abholzungsmaschinen nicht hinkommen. Das ist natürlich eine sehr gefährliche Arbeit, weil es zum Beispiel sehr viele Schlangen, sehr viele giftige Schlangen vor Ort gibt. Mhm. Aber danach wird es schwierig. Man könnte natürlich sagen, okay, es gibt noch irgendwelche Sekundärmöglichkeiten vom Soja-Business zu profitieren, sei es ein Hotel, ein Supermarkt, andere Dienstleistungen. Aber das hält sich natürlich auch stark in Grenzen. Aber man sieht schon irgendwie, ja, auf der einen Seite lebt man vom Soja, auf der anderen Seite lebt man nicht von Soja. Hier ist ein ganz interessantes Beispiel von einem Bürgermeister vom Zentrum der Sojaproduktion, jetzt im Nordwesten, der selbst gesagt hat, Las Lajitas, also dieses Dorf, lebt nicht vom Soja. Und rundherum sind Sojafelder. Mhm. Also da sieht man schon irgendwie die Ambivalenz der gesamten Aussage. Und man hat einfach immer mehr gemerkt, dieses Dorf lebt eigentlich unter einer gewissen Blase. Rundherum hat sich das Soja-Business irgendwie auf die Landschaft gelegt, hat die Landschaft verändert und Las Lajitas ist irgendwie so in einer Blase geblieben. Es gibt relativ wenig Veränderungen. Man muss ja auch bedenken, dass jene Leute, die jetzt wirklich auf den Feldern arbeiten, also die Techniker, die wohnen dann meistens in kleinen Häusern direkt in den Feldern. Oder die Inhaber, die Farmer selbst kommen vielleicht einmal im Monat ins Dorf, um eben nach dem Rechten zu schauen. Das ist sehr interessant, wenn man da, es gibt ein Hotel, ein großes Hotel, das ein bisschen außerhalb von Las Lajitas ist. Und wenn man sich nur die Preise anschaut für ein Einzelzimmer, so sieht man, dass unter der Woche der Preis doppelt so hoch ist wie am Wochenende. Mhm. Also es ist schon sehr stark irgendwie die Ausrichtung auf das Business. Und die Leute kommen eben für ein, zwei Tage und sind dann wieder weg. Mhm. Und das Ganze wird natürlich wahnsinnig schwierig dann zu legitimieren. Ein weiterer Effekt, der vielleicht nicht so einfach zu verstehen ist, das ist natürlich dann, wenn man jetzt schaut, zu Erntezeiten wird das Soja dann mittels LKW abtransportiert. Es sind tausende von LKWs, die eben dann vor Ort parken. Es sieht aus wie ein Hafen. Also ein Hafen ohne Wasser sozusagen. Und mit diesem Hafen oder mit der Metapher dieses Hafens kommt natürlich auch einher, dass die gesamten Probleme, die Hafenstädte haben, in die Provinz irgendwie verfrachtet werden. Die Prostitution steigt enorm. Es gibt sehr viel Kinderprostitution, auch wenn es negiert wird. Mhm. Also ich hatte selbst öfter mal mit der Situation zu kämpfen, dass mir einfach Kinder angeboten worden sind. Die Frage ist natürlich dann für mich, wie gehe ich jetzt damit um? Also mit wem kommuniziere ich jetzt? Wie gebe ich das weiter? Ein klassisches oder verstörendes Erlebnis war dann zum Beispiel, ich war dann bei einem Interview mit einem Polizisten vor Ort. Und da habe ich eben irgendwie so nebenbei gefragt, okay, wie sieht es aus mit Kinderprostitution vor Ort? Und er so, ja, das war früher ein Problem, aber heute nicht mehr, denn ja, sie sind ja schon groß. Also das sind auch Effekte. Muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass die Effekte hundertprozentig übertragbar sind von der Inklusion der Region in das Soja-Agro-Business, aber es passiert einfach parallel. Also es ist immer eine große Frage von Korrelation und Kausalität im Endeffekt. Aber es gibt's und es gibt auch die Nachfrage. Mhm. Gerade zu Zeiten, wenn eben sehr viele Leute von außen, sehr viele LKW-Fahrer im Dorf sind. Was wieder nicht heißt, dass alle LKW-Fahrer jetzt grundschlecht sind. Also ganz im Gegenteil. Aber es gibt eben die gesamte Bandbreite. Und diese gesamte Bandbreite findet man eben auch, sei es in Minendörfern, sei es in großen Häfen. Aber das sind eben so Elemente, die zu berücksichtigen sind und die man eigentlich erst dann wirklich miterleben, ich traue mich fast nicht zu sagen darf, wenn man eben länger vor Ort ist und dann wirklich in die Gesellschaft eintauchen kann. Was natürlich enorm wichtig ist und für mich immer sehr wichtig war, das ist einfach Ansprechpartner vor Ort zu haben und immer wieder auch Abstand von der Region zu haben. Also meine Basis war dann San Miguel de Tucumán, seine andere Provinz, ungefähr 4 Stunden weg, wo ich eben in der Arbeitsgruppe von unseren Partnern einen Arbeitsplatz hatte, wo wir uns austauschen konnten. Ich war mit Kolleginnen auch oft vor Ort, was sehr wichtig war und sehr gut war. Denn gerade in Situationen, wo es eben um nicht so schöne Themen geht, sei es jetzt Kinderprostitution, sei es häusliche Gewalt, sei es Vergewaltigung zum Beispiel, ist natürlich einfacher mit den Personen zu sprechen, wenn ich nicht nur ich als Mann vor Ort bin, sondern auch eine Frau vor Ort ist. Und das sind alles so Elemente, die einfach wahnsinnig wichtig sind. Und da merkt man einfach sehr stark, dass die Forschung, so wie ich sie verstehe und so wie ich sie betreibe, nicht nur auf Rationalität beruht. Also die emotionale Komponente spielt eine enorm wichtige Rolle. Und das ist irgendwie so, ja, sehr viele Forscher würden dann sagen, okay, aber Emotion hat eigentlich relativ wenig in der Wissenschaft verloren. Ich würde sagen, nein, denn es geht ja im Prinzip in der Wissenschaft, zumindest mein Wissenschaftsverständnis, dass man etwas erkennt. Praktisch das Erkennen ist ja das, oder das Lernen ist ja das oberste Ziel. Und wenn man jetzt nur die Rationalität heranzieht und nur mit rationalen Daten und Fakten, Statistiken arbeitet, dann geht so viel verloren. Man kann genauso mit dem Bauchgefühl arbeiten. Man kann genauso sagen, okay, wenn ich jetzt ein Interview führe und ich habe jetzt starkes Kopfweh, ist der Interviewverlauf vollkommen anders, als würde ich jetzt pumperl gesund sein und in bester Laune. Also, und diese Elemente spielen eben eine zentrale Rolle und auch eine zentrale Rolle, welche Ergebnisse ich jetzt herausbekomme. Und das spielt eine zentrale Rolle, mit wem ich dann weiter verbunden werde. Es spielt eine zentrale Rolle, ja, welche Informationen ich jetzt von meinen Partnerinnen und Partnern vor Ort bekomme. Und das verändert natürlich das gesamte Gefüge. Je länger man natürlich vor Ort ist, umso leichter ist es, diese emotionale Bindung aufzubauen. Aber ja, das gehört einfach sehr stark berücksichtigt und nicht nur während der Feldarbeit, sondern es muss dann weitergetragen werden. Es muss dann weitergetragen werden insofern, dass man sagt, ja, Emotion spielt eine große Rolle oder Viskeralität, um es einfach wissenschaftlicher und Anführungszeichen auszudrücken, versucht, gehört nicht nur in die Feldarbeit, sondern auch in den Schreibprozess dann und gehört danach, meiner Ansicht nach, auch weitergeben an die Leserin, an den Leser oder an die Hörerin, an den Hörer. Mhm. Ja, also warum sollen wir uns eigentlich beschränken jetzt auf das rein schriftlich und schriftlich Rationale, wenn wir so viele Möglichkeiten haben, heutzutage vor allem, um eben Erkenntnisse hinauszutragen und einfach Diskussionen anzustoßen.
Das heißt, dass die Situation dann dort vor Ort auch im Hinblick darauf, dass du einfach viel Zeit dort verbracht hast für die an vielen Stellen dann auch einfach einerseits emotional belastend durchaus auch war und andererseits du es aber auch sozusagen schwer verstehen konntest, was dann dort eigentlich passiert oder welche Mechanismen dann eigentlich wirken. Hast du das Gefühl, dass du das für dich klären konntest? Weil ich verstehe noch nicht ganz, warum diese Aufstände, Konflikte da doch relativ gering zu sein scheinen, zumindest vor Ort unter der Bevölkerung. Also ich weiß nicht, weil ich finde diesen Aspekt ganz interessant, dass du gesagt hast, dass sie glauben, sie sind so an der Pionierfront, sie machen jetzt etwas, sind an etwas beteiligt, was ganz wichtig ist, global gesehen. Was ist das, was das zum Funktionieren gebracht hat? Propaganda, wenn man jetzt diesen Begriff benutzen wollen würde? Oder wie hat das funktioniert? Das muss ja den Leuten irgendwie suggeriert worden sein.
Ja, also prinzipiell die Fragezeichen bleiben immer bestehen, denke ich mir. Man kann nie Situationen, gerade wenn man mit Menschen arbeitet, hundertprozentig durchschauen. Das ist meiner Ansicht nach nicht möglich. Also es geht immer um Perspektiven. Was jetzt aber doch irgendwie sehr spannend ist, das ist ja ein besonders argentinisches Phänomen, denn Argentinien zumindest bis 2015, also seit der Wirtschaftskrise, in Argentinien 2000, 2001 bis hin zu 2015 gab es ja große Umbrüche. Es gab die Kirchner-Dynastie, hätte ich fast gesagt, aber die Kirchner-Regierungen. die eben sehr stark auf neoextraktivistische Maßnahmen gesetzt haben. Und ein zentraler Punkt dabei ist, dass Soja-Exporte stark besteuert wurden. Das heißt, Soja wurde mit 30% Steuer belegt, wenn es ins Ausland gebracht wird. Mhm. Und diese 30% werden dann vielleicht nicht direkt, aber über Umwege dann verwendet, um eben Sozialprogramme zu finanzieren. 2015 gab es dann mittlerweile schon über 62 Sozialprogramme. Mhm. Und wenn man jetzt rein jetzt von den Zahlen her sich das anschaut, es gibt ungefähr 44 Millionen Argentinierinnen. Und davon erhielten circa 18 bis 19 Millionen Personen Sozialleistungen oder eben Geld aus Sozialplänen. Und da sieht man eigentlich schon, das spielt eine große Rolle. Ich habe vorher schon gesagt, dass in der Region ein sehr großer Anteil der lokalen Bevölkerung arbeitslos ist. Mhm. Sie bekommen dann eben Sozialpläne zugewiesen für Kinder, für Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Und die Leute wissen aber auch, dass dieses Geld eigentlich aus den Fonds der Soja-Exporte stammen. Also das ist irgendwie ein sehr ums Eck gedachtes Phänomen. Ist vielleicht in unseren Breiten nicht hundertprozentig nachvollziehbar, aber es existiert einfach. Mhm. Soja und Kirchenregierung, das war sowieso immer ein sehr ambivalentes Verhältnis. Aber ja, das ist einmal ein Faktum. Ein weiterer Punkt, warum jetzt eigentlich relativ wenig Widerstand in der Region geleistet wurde. Also es gab schon Konflikte auch, aber zu meiner Zeit in der Region relativ wenig bis gar nicht. Ist jetzt, wenn man sich betrachtet, ja, es gibt ja internationale und nationale Gruppierungen, NGOs, die sich im Umwelt-, im Sozialbereich engagieren. Und in der Region aber nicht. War natürlich auch irgendwie so meine erste Überlegung, okay, es gibt sehr starke Abholzungen in der Großregion, im Chaco gibt es teilweise höhere Abholzungsraten als im Amazonas. Mhm. Aber es wird eigentlich nicht wirklich berichtet darüber, es werden keine Aktionen großartig veranstaltet. Und da hatte ich ein Interview mit einem Vertreter von Greenpeace in Buenos Aires und das hatte ich ihn gefragt, warum ist zum Beispiel Greenpeace nicht vor Ort? Und er antwortete mir eigentlich sehr lapidar, ja, die Region ist nicht sexy genug.
Warum?
Weil es einfach zu wenig Aufsehen erregt. Mhm. Ist jetzt keine befriedigende Antwort.
Ja, das glaube ich, ja.
Also, wie man schon sieht, in meiner Forschung gibt es immer wieder sehr große Fragezeichen und immer wieder Momente, wo man einfach sich irgendwie vor den Kopf gestoßen fühlt. Mhm. Aber das macht ja dann noch spannender, weiterzuarbeiten. Mhm. Ja, und dann gibt es noch eine dritte Herangehensweise, würde ich einmal sagen. Ich habe ja auch immer die Leute fortgefragt, ja, warum gibt es keinen Widerstand? Warum macht ihr nichts dagegen, wenn einmal irgendeine Anschuldigung kommt gegen irgendeinen Sojabauern oder so? Und da war irgendwie so die grundlegende Aussage, ja, würdest du die Hand beißen, die dich füttert? Also man sieht schon die
ja, da stehen natürlich Abhängigkeiten.
Die Abhängigkeiten. Mhm. Und es gibt auch kleinere Dörfer, in denen ich gearbeitet habe, wo ein Sojafarmer de facto der Inhaber des Dorfes ist. Mhm. Also er entscheidet jetzt, ob jetzt das Dorf erweitert wird oder nicht. Und ja, was jetzt nicht heißt, dass dieser Sojafarmer ein grundlegend schlechter Mensch ist. Überhaupt nicht. Der hat interessante Projekte mit, das hatte ich schon fast gesagt, mit seinen Bewohnern, mit den Bewohnern durchgeführt. Keine Frage. Aber es ist doch eben immer wieder so ein Abhängigkeitsverhältnis. Und gerade in diesem Dorf muss ich aber sagen, um nicht zu sagen, es gibt überhaupt keinen Widerstand, in diesem Dorf sind es wieder Jugendliche, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, subversiven Widerstand zu leisten. Das ist hochspannend. Mhm. Und zwar gibt es auf der einen Seite einen Radiosender, also fast einen Piratensender, wo sie eben jeden Samstag ihr Programm machen, auch kritisches Programm machen. Die Reichweite ist jetzt nicht sehr groß, außer es sind natürlich sehr viele LKW-Fahrer vor Ort, die dann eben diese Radiosendung hören. Aber was ich jetzt besonders spannend gefunden habe, das war eine Aktion, und zwar haben sie lange überlegt und dann eine Mural, also eine Wandmalerei, an der Hauswand des Sojabauers fabriziert. Und diese Wandmalerei war so zweigeteilt. Auf der einen Seite war irgendwie ein Sojafeld und auf der anderen Seite irgendwie so das Sozial-Community-Leben. Auf der einen Seite, wo das Sojafeld ist, war alles in dunklen, grauen, schwarzen Farben gehalten, wo ein speiender Vogel darüber fliegt und irgendwie alles verbrennt. Mhm. Auf der anderen Seite dann alles grün, es ist die Schule sogar abgebildet, es ist ein Kulturzentrum abgebildet, das es zu diesem Zeitpunkt nicht gab. Also, und davor, vor diesem Bild standen dann ein paar Kinder, ein paar Jugendliche, so nach dem Motto, wohin geht jetzt eigentlich unsere Reise? Und das war eigentlich sehr geschickt gemacht von den Jugendlichen, denn sie prangerten nicht nur das Negative an, sondern zeigten auch irgendwie eine Vision auf, die sie jetzt entwickelt hatten. Und das Spannende jetzt an dieser Wandmalerei war, dass dieses Kulturzentrum dann von dem Sojafarmer gebaut wurde. Also irgendwie wurde doch auf die Jugendlichen gehört und es wurde etwas für die Community gebaut. Später erfuhr ich natürlich dann, dass derjenige, der dieses Zentrum am meisten nutzte, der Sojafarmer selbst war, um seine jährlichen Versammlungen abzuhalten, aber das ist ein anderes Thema wieder. Aber prinzipiell gibt es gewissen Widerstand, aber der ist sehr subversiv, sehr im Verborgenen, denn die Entwicklung um Soja ist ja prinzipiell positiv besetzt. Vor Ort.
Vor Ort.
Vor Ort. Mhm. Und was es dann noch komplizierter macht, also man sieht schon, es gibt eben sehr viele Nebengeschichten bei mir. Und
naja, es ist ja ein komplexes Thema, das haben wir ganz am Anfang schon festgehalten.
Aber das macht sie gerade so spannend.
Ja.
Wenn man jetzt so schaut, es gibt ja gewisse Claims, es gibt gewisse Konflikte vor Ort, die vielleicht auf das Soja zurückzuführen sind, aber dann mit anderen Leuten ausgetragen werden. Diese anderen Leute sind meistens dann die Lokalpolitiker oder lokale politische Institutionen, administrative Institutionen. Und ein klassisches Beispiel war da, es wurden eben Leute, oder ich sprach mit Leuten, die vorher umgesiedelt wurden ins Dorf, und die hätten jedes Recht gehabt zu sagen, okay, die blöden Sojafarmer haben uns jetzt vertrieben, bibabo. Aber es wurde ein Claim gemacht gegen die lokale Regierung und haben gesagt, ja, wann bekommen wir jetzt endlich unsere Sozialwohnung, unseren Sozialbau, unser Haus. Also man sieht, es wurde komplett umgeleitet, da fungierte sozusagen die administrative Komponente als Proxy, und es wurden neue Konflikte, Stellvertreterkonflikte irgendwie kreiert dadurch. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig spannend, dass eben nicht direkt gegen Soja protestiert wird, sondern eben über Umwege dann versucht wird, seinen Unmut oder eigene Interessen oder seine Lebenswelt irgendwie positiver zu gestalten. Etwas, das ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe.
Also das heißt, Sie haben sich eigentlich nicht darüber beschwert, dass Sie aufgrund der Ausweitung des Sojaanbaus von Ihrem ursprünglichen Lebensort gehen mussten, sondern Sie haben sich dann vor allem darüber beschwert, wie die Wohnsituation dann
genau
auszusehen hat und haben sich daran sozusagen aufgehängt.
Genau.
Aha, aber nicht an der Ursache dafür.
Und nicht an der Ursache. Das heißt, Ursache und Wirkung sind entkoppelt zum Großteil. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, aber das ist irgendwie so das generelle Thema. Der Leitfaden Ursache und Wirkung ist entkoppelt. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, das Dorf Las Lajitas lebt unter einer Blase. Alles, was rundherum passiert, die Ursache sozusagen, ja, das wird einfach in den Köpfen nicht hundertprozentig damit verbunden, was sich jetzt eigentlich dann danach abspielt. Mhm. Und das finde ich spannend.
Ja.
Weil ich es eben aus meiner Perspektive, zumindest am Anfang, überhaupt nicht verstanden habe. Ich sage nicht, dass ich es jetzt zu 100% verstehe, aber ich kann es nachvollziehen. Und das ist irgendwie ein zentraler Punkt, dass man eben die Denkweisen nachvollziehen kann und eben dann die Unverständlichkeiten oder, um es wieder hochwissenschaftlich auszudrücken, die Inkommensurabilitäten offen zu legen und zu verstehen, warum jetzt da diese Verständnislücken da sind. Das ist eigentlich das Zentrale oder einer der zentralen Punkte in meiner Arbeit.
Ja. Nur für mich so zum Verständnis, gibt es da eigentlich, also welche Rolle spielt denn Angst oder solche Dinge? Weil wir haben jetzt die Abhängigkeiten, die da ganz einfach da sind, auch schon angesprochen, wie Sie gesagt haben, ich beiße nicht in die Hand, die mich füttert. Ich weiß nicht, ob es vielleicht Beispiele auch davon gibt oder ich könnte mir vorstellen, dass selbst wenn es Aufstände oder Widerstand gibt, die möglicherweise auch dann mit verschiedenen Repressionen oder auch Möglichkeiten, die halt entweder von den Pharma-Seiten oder auch dann letztlich von staatlicher Seite da sind, einfach niedergeschlagen werden würden. Ist das eine Perspektive, die Leute, also kommt so weit gar nicht, dass sie sich denken, ich mache das, ich möchte eigentlich, aber ich mache es nicht, weil ich Angst habe, negative Konsequenzen befürchten zu müssen? Und es ohnehin niedergeschlagen wird, ist da auch irgendeine Resignation dabei?
Ich glaube, Resignation spielt eine sehr große Rolle. Und ich würde jetzt nicht, es gibt natürlich Momente, gerade, aber es war hauptsächlich zu Zeiten, wo eben das Land gereinigt wurde sozusagen, wo eben Pistoleros, also Kopfgeldjäger teilweise angeheuert wurden, um eben die Leute zu vertreiben, um Terror zu fabrizieren. Das gab es schon, ist aber jetzt gerade in meiner Region relativ selten nur noch. Also ich würde ich sagen, ist eigentlich nicht mehr so der Fall. Mhm. Was die Repressionen jetzt anbelangt, soweit kommt es jetzt in diesem Fall, in diesem konkreten Fall, nicht, aber ich habe einen anderen Fall noch begleitet, wo es um eine Ammoniumnitrat-Firma, eine internationale Firma geht, die eben Ammoniumnitrat in der Großregion des Chaco Salteño produzieren wollte. Und da gibt es aktiven Widerstand. Also es heißt nicht, dass in der Region nicht Widerstand geformt werden kann. Es gibt Widerstand gegen dieses konkrete Projekt. Mittlerweile sind sie im dritten Jahr, wo eben aktiv protestiert wird. Und diese, es sind keine Aktivisten, sie bezeichnen sich selbst nicht als Aktivisten, sondern als besorgte Bürger, die eben vor Ort für ihre Umwelt kämpfen und für ihre Mitmenschen kämpfen. Und diese Gruppe hat mit aktiven Repressalien zu kämpfen. Also ich war oft vor Ort bei dem Protestcamp, das im Nirgendwo eigentlich liegt, 16 Kilometer weg vom nächsten Haus sozusagen. Und da hat man schon sehr stark gesehen, eben wie die Verflechtung zwischen des multinationalen Konzerns und der Provinzregierung ist, wie die Polizei involviert ist. Also es gab Momente, wo eben dann um 4 Uhr morgens zwei Busse mit Polizisten in Kampfmontur auftraten gegen 10 Leute. Es gab Situationen, wo eben dann die Widerstandskämpfer oder Widerstandskämpfer ist, also diejenigen, die Widerstand leisten, physisch angegriffen wurden. Es gab auch von örtlicher Seite, also von administrativer Seite, Repressalien insofern, dass eben teilweise Pensionen gestrichen wurden für Widerstandskämpfer, also die klassischen Einschüchterungsmaßnahmen. Das gibt es schon auch vor Ort. Ist sehr besorgniserregend. Und ja, es ist natürlich, hier kommt auch wieder sehr stark die emotionale Komponente mit ins Spiel und sehr stark das Element Angst.
Ja.
Und da ist natürlich wieder die Frage, warum sind jetzt eigentlich keine internationalen oder nationalen NGOs vor Ort, um eben diese Gruppe zu unterstützen? Ist eben ein großes Fragezeichen eben auch von den lokalen Personen. Man muss jetzt vielleicht das mal ein bisschen in Kontext zu setzen, diese Ammoniumnitrat-Firma, also diese Fabrik, wurde vor 50 Jahren in Kanada aufgebaut, wurde danach abgebaut, war jahrelang dann auf einem Schrottplatz und wurde jetzt dann wieder reaktiviert. Liegt jetzt in einer hochseismischen Region. Es gab letztes Jahr ein Erdbeben dort, wo eines der Becken zerstört wurde. Und diese Fabrik liegt eben neben einem Fluss, der de facto 2 Millionen Leute ernährt. Das ist doch schon schon ziemlich andere Dimensionen auch. Also es ist nicht nur ein lokaler, kleinräumiger Impact, wenn etwas passiert. Aber was ich jetzt mit dem gesamten Beispiel sagen wollte, ist einfach, dass es nicht heißt, nur weil eben Soja vor Ort ist, dass nur Soja irgendwie ein Problem darstellt. Es gibt auch andere Probleme, es gibt viele Parallelkonflikte. Ja. Es gibt auch sehr starke Drogenprobleme, weil eben diese Region genau an der Drogenroute von Bolivien Richtung Süden liegt. Also man kennt eigentlich, wenn man länger vor Ort ist, genau die Häuser, wo die Drogenbarone wohnen in den Dörfern, mit den ganzen Nebeneffekten wieder dabei. Aber man sieht auch, dass es, wenn es irgendwie einen konkreten Ansprechpartner gibt oder einen konkreten Akteur gibt, gegen den man sich richten kann, dann ist es einfacher, einen Claim zu setzen, sich aufzuregen, sich zu beschweren und eben einen Konflikt offen auszutragen und Widerstand zu leisten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch. Vielleicht, um es auch zu verstehen, warum jetzt Soja nicht unbedingt das beste Thema ist, um Widerstand zu leisten. Denn bei dieser Ammoniumnitratfabrik haben wir einen Punkt und der wirkt auf eine große Fläche. Das heißt, ich kann mich auf einen Punkt konzentrieren. Ich habe einen Gegner sozusagen. Ich habe diese Firma als Gegner. Aber im Soja-Agro-Business, also gerade um Las Lajitas, um das Dorf herum, wo ich gearbeitet habe, arbeiten über 60 Sojafarmer. Die Hälfte sind nicht einmal dem Bürgermeister selbst bekannt. Es ist eine große Fläche, ist weitläufig. Die Effekte sind jetzt nicht unmittelbar, die negativen. Außer jetzt, wenn man von Abholzung spricht. Das ist alles mittel- bis langfristig, der Effekt. Auch Gesundheitseffekte hauptsächlich. Ja, und das macht das Gesamte natürlich schwieriger. Mhm. Was nicht heißt, dass es nicht mehr oder weniger relevant ist.
Ich würde an der Stelle gern noch einmal das Stichwort Umweltgerechtigkeit ins Spiel bringen. Und wenn wir jetzt bei Soja alleine schauen, dann ist es ja diese enormen Abholzungen, die da passieren. Und dann haben wir daran direkt anschließend Dinge wie Massentierhaltung und so weiter, wo das eine große Rolle spielt. Dann haben wir auf der anderen Seite die Personen, die direkt davon betroffen sind, die eher Nachteile davon ziehen. Wo ist denn da, ist das, müssen wir eigentlich von einer Umweltungerechtigkeit sprechen und du arbeitest daran, Wege zu finden, dass es Gerechtigkeit zumindest in manchen Aspekten gefunden werden kann?
Ist eine sehr gute Frage. Also prinzipiell gibt es zwei Herangehensweisen an Gerechtigkeit oder Umweltgerechtigkeit. Man kann einerseits davon ausgehen, dass es eine Idealsituation gibt und man in dieser Idealsituation oder in die Richtung der Idealsituation irgendwie arbeiten muss. Das wäre jetzt, prinzipiell könnte man sagen, okay, Abschaffung der Monokulturen, was jetzt nicht unbedingt relevant ist, oder die Veränderung der Anbauweise, damit eben negative Effekte ausfallen. Aber es gibt natürlich die andere Herangehensweise, dass man sagt, okay, man geht von der Ist-Situation aus, man spricht von Ungerechtigkeiten und dann muss man etwas machen, dass man eben in Richtung Gerechtigkeit kommt. Beide Zugänge sind hochnormativ und sind sehr stark eben vom Kontext abhängig. Mhm. Ich bin selbst kein Aktivist. Das muss ich ganz klar und deutlich sagen. Ich habe meine klaren Meinungen. Es ist auch ganz, ganz logisch. Aber was ich jetzt mit meiner Beschäftigung mit Umweltgerechtigkeit eigentlich erreichen möchte, ist irgendwie die unterschiedlichen Zugänge, die unterschiedlichen Denkweisen aufzudröseln und miteinander in Beziehung zu setzen. Um eben dann zu sagen, okay, ich verstehe jetzt, warum du so agierst, wie du agierst. Mhm. Du verstehst jetzt im Idealfall, warum ich so agiere, wie ich agiere. Schauen wir, dass wir eine gemeinsame Basis finden und dann von dort irgendwie weitergehen. Also das ist eigentlich ein klassischer Mediationsansatz. Die beste Alternative der Möglichkeiten irgendwie auszuloten, der kleinste gemeinsame Nenner und dann von dort weiterzugehen. Das heißt, mein Umweltgerechtigkeitsansatz oder die Arbeit von mir ist eigentlich vorgelagert und befasst sich mit der Frage, wie man jetzt eigentlich dazu kommt, dass irgendwelche Claims, irgendwelche Anschuldigungen zustande kommen oder nicht. Oder warum kommen die nicht zustande in gewissen Situationen. Danach gibt es unzählige verschiedene Konzepte, wie man eben damit umgeht, wie man jetzt Policies beeinflusst, wie man jetzt Arbeiten in diese Richtung durchführt. Was mir immer gefehlt hatte, war eben, ja, was passiert eigentlich mit den Leuten oder mit den Bevölkerungsgruppen, die genauso ein Recht auf Recht darauf haben, ihre Meinungen gehört zu haben, ihre Standpunkte irgendwie aufzuarbeiten und so weiter und so fort. Und nur weil sie eben nicht irgendwie in das klassische Schema von Gut und Böse oder von Verursacher und Widerstandskämpfer hineinpassen, also die Leute, die in der Mitte sind, was passiert mit denen? Mhm. Und diesen Leuten irgendwie eine Stimme zu geben, Gehör zu verschaffen, das war eigentlich ein zentraler Punkt von mir. Denn sonst hat man irgendwie so zwei Blöcke und das hilft natürlich den Leuten, die in der Mitte sind, relativ wenig. Das heißt, es geht um Kontext, es geht darum, dass man irgendwie das größere Bild nicht aus den Augen verliert. Und das ist ein wichtiger Punkt von Umweltgerechtigkeit, wo eben so viele Komponenten mit reinkommen. Es kommt die Umweltkomponente mit rein. Also es wird natürlich davon ausgegangen, dass der Mensch sehr starken Einfluss auf seine Umwelt hat. Also wir leben ja im Zeitalter des Anthropozäns. Und das merkt man auch vor Ort. Jetzt hat man sehr stark gemerkt, durch die Abholzungen zum Beispiel sind klimatische Veränderungen bemerkbar. Die Temperaturen steigen an, wenn auch nur gering, aber es hat große Auswirkungen. Wetterextremata sind viel häufiger. Auf der einen Seite Dürreperioden, auf der anderen Seite wieder Überflutungen. Und all diese Komponenten sind wichtig mit einzubeziehen. Es ist wichtig zu wissen, warum das jetzt passiert. Und deswegen ist es auch wichtig, dass so viele verschiedene Wissenschaftler sich mit dem Thema Umweltgerechtigkeit beschäftigen. Nicht nur, sage ich jetzt einmal ganz, ganz platt, Juristen, die mit Gerechtigkeit irgendetwas zu tun haben, sondern auch physische, sozialwissenschaftlich, humanwissenschaftlich, geisteswissenschaftlich. Also das ist ja irgendwie so ein sehr großes Thema, ein sehr stark normatives Thema. Und deswegen ist auch so wichtig, irgendwie das große Bild nicht aus den Augen zu verlieren.
Das große Bild in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt diesen Soja-Bereich, der so viele verschiedene Aspekte betrifft, anschauen, welche Perspektive hat denn deiner Meinung nach das große Bild in dem Zusammenhang? Hast du wenn du sagst, du hast einen emotionalen Zugang und den findest du auch ganz wichtig. Was ist denn dein Gefühl, wie sich das weiterentwickeln wird?
Das ist eine wirklich gute Frage. Also, ich würde einmal sagen, es gibt sehr viele gute und spannende Initiativen auf globaler Ebene, wo eben die Probleme aufgezeigt werden, wo eben Diskussionsplattformen entstehen, und das ist natürlich ein positives Gefühl, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt die rein physische Komponente anschaut, dann kann man eigentlich sagen, okay, vielleicht löst sich ja das gesamte Soja-Problem von selbst. Ich hatte gerade vor kurzem wieder ein Gespräch mit einem Soja-Farmer vor Ort eben in Nordwest-Argentinien, der gesagt hat, okay, mittlerweile haben sich gewisse Schädlinge angepasst an unsere Produktionsweise, das heißt, sie sind resistent gegen Glyphosat. Mhm. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, das heißt, wenn wir immer noch mehr sprühen müssen, dann ist es eigentlich wirtschaftlich nicht mehr rentabel für uns, dann werden wir das anderes machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es sich entwickelt. Auf der anderen Seite brauchen wir ja Soja bis zu einem gewissen Grad. Also Soja hat ja großes Potenzial, und das würde ich dann sehr positiv auch sehen. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, es ist ja eine Nährstoffbombe, es ist ja die Superbohne, wie es immer bezeichnet wird. Wenn man eben die negativen Effekte besser in den Griff bekommen könnte, das wäre natürlich super. Ob das passiert? Tja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, das ist doch ein schöner Schlusssatz, würde ich sagen. Dann bedanke ich mich an der Stelle ganz herzlich für das interessante Gespräch.
Ja, sehr vielen Dank.